Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge meines Podcasts Remi. Mir gegenüber sitzt Paula Mühl. Und Paula Mühl ist nicht irgendeine Person, sondern ihr kleiner Bruder ist bei der Linksjugend. Wie fühlt sich das an?
Wir sind heute zum Therapiegespräch gekommen, weil ja. Ich würde gerne meine Sorgen äußern und meine Probleme. Nein, Spaß. Also prinzipiell bin ich natürlich erstmal froh, dass mein kleiner Bruder sich politisch engagiert. Und ich bin froh, dass ich mich nicht in derselben Art und Weise politisch engagiere wie er. Wie fühlt sich das an? Konfliktpotenzial über Weihnachten ist groß. Aber dafür hat man noch immer coole politische Diskussionen, muss man sagen. Und man bekommt auch immer noch eine neue Perspektive. Und man vergisst auf jeden Fall verschiedene Perspektiven nicht. Und ich glaube, es hat mich auch in gewissen Hinsichten an Meinungen näher rangebracht oder dass ich mich einfach mit ihnen auseinandersetzen muss, mit denen ich mich vielleicht vorher in meiner Bubble oder so nicht so krass auseinandersetzen musste. Das sind die positiven Dinge, würde ich sagen.
Und die negativen?
Natürlich war es erstmal ein Schock. Mhm. Dachte sich irgendwie, okay, als Geschwister teilt man ja so ein Leben und dann plötzlich wächst man gemeinsam auf und dann trennt man sich und geht so unterschiedliche Wege. Mhm. Aber
ich schätze mal aber trotzdem, dass sie euch respektiert, oder?
Ja.
So, und das ist doch zum Beispiel auch mal interessant. Ja. Weil in der Gesellschaft können wir uns meistens nicht mit anderen Meinungen irgendwie anfreunden und alles ist total polarisiert, aufgeheizt, emotionalisiert. Jeder gegen jeden, niemand mit irgendwem. Nein, ja. Das war jetzt ein Joke. Aber wenn man das irgendwie in Familien beobachtet, auch innerhalb von Familien gibt es einfach so große Meinungsunterschiede, politische Meinungsunterschiede. Und trotzdem kann man sich ja meistens in der Regel schon irgendwie auf einer menschlichen Ebene weiterhin verstehen und respektieren. Und ja,
das ist interessant. Das ist echt voll krass. Das ist vor allem, glaube ich, dass ich, wenn ich mit jemandem, man hat aber auch, glaube ich, ein bisschen mehr Geduld mit Menschen in seiner eigenen Familie. Also man muss auch sagen, es ist mein kleiner Bruder, das heißt, er ist etwas jünger als ich. Bedeutet, er trifft vielleicht sogar manchmal noch ein bisschen polarisierendere Aussagen, als ich sie jetzt in meinem Erwachsenenalter treffen würde. Und ich glaube, man hat auch mehr Geduld irgendwie miteinander und auch so ein bisschen, eigentlich voll komisch, dass man das nur hat, weil die Person irgendwie dieselben Gene hat oder weil man mit der aufgewachsen ist. Aber vielleicht kennt man dadurch den Charakter so gut, dass man sozusagen, dass es einem wichtig ist oder man weiß, wenn man länger dran bleibt, dann versteht die Person einen auch, dass man das Gefühl hat, es macht Sinn, mit der Person in diesen Diskurs zu gehen. Das glaube ich tatsächlich schon, dass das auch ein ausschlaggebender Punkt sein könnte, warum das in Familien vielleicht positiver ist. Obwohl ich ja auch sagen muss, wenn es wirklich um Radikalisierung dann geht, dann ist ja häufig auch der Punkt erreicht, wo es eben nicht mehr geht, auch in Familien, was ich dann auch völlig gerechtfertigt sehen würde. Also egal, ob es jetzt linksextrem oder rechtsextrem wäre, da glaube ich, muss ich ehrlich sagen, wäre dann auch irgendwo ein Problem auch in der Familie.
Glaubst du, dass diese unterschiedlichen politischen Meinungen an unterschiedlichem Bildungsstand liegen oder liegt?
Definitiv. Also ich glaube auch, dass sich das mit der Zeit ändern kann. Es gibt ja auch diesen klassischen schönen Spruch in der Hinsicht, sagen, umso älter du wirst, umso konservativer oder liberaler wirst du und umso jünger du bist, umso linker bist du. Ich glaube, da ist auch ehrlich was Wahres dran, weil man auch erstmal mit den ganzen Problemen irgendwie konfrontiert wird. Aber ich glaube auch ehrlich, dass es was schon damit zu tun hat, wie privilegiert du in einer gewissen Art und Weise bist und wie viel Zeit du überhaupt hast, dich vielleicht auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also wie viel Zeit du hast, nicht nur daran zu denken, irgendwie überspitzt gesagt jetzt, ich muss leben und überleben und essen und meine Schule hinbekommen, sondern wie du gut auch vielleicht abgefangen wirst, wie Leute mit dir gelernt haben schon früh, sodass du vielleicht auch schon mit 14, 15 ganz alleine lernen kannst und auch gut sozusagen alleine lernen kannst, dann hast du natürlich auch die Zeit irgendwie in deiner Jugend schon irgendwie Bücher zu lesen, dann über Politik oder dich irgendwie mit größeren Problematiken auseinanderzusetzen. Und wenn du dieses Privileg nicht hast, dann hast du auch ja gar nicht die Zeit oder gar nicht den Kopf, irgendwie dich mit diesen größeren Problemen und Herausforderungen zu beschäftigen, sondern hast erstmal das Ziel, dich um dich zu kümmern und um deine Familie oder um deine Mitmenschen. Und deshalb glaube ich, ist das schon ein großer Unterschied.
Wir sprechen sehr oft über privilegiert und unprivilegiert. Mhm. Und meine Frage ist gerade, bedeutet es, wenn man unprivilegiert ist, keine Chancen zu haben? Oder hat man vielleicht doch noch Chancen?
Ja, ich glaube, man hat Chancen. Vielleicht ist es schwieriger, sie zu finden. Sie liegen einem vielleicht nicht so vor den Füßen wie anderen Menschen. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass gerade Menschen, die eher nach Chancen suchen müssen, sie letztlich ergreifen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass Menschen, denen ganz viele Chancen vor den Füßen liegen, denn die sind, die am lautesten irgendwie rumheulen, sag ich mal, oder weinen und so sagen, oh, irgendwie jetzt ist aber gar nicht mein 10. Traumjob hier irgendwie, den ich mir so vorgestellt habe, oder ich habe nur den Studiengangplatz bekommen und gar nicht den an der meiner Priorität 1, obwohl man eigentlich trotzdem extrem viele Chancen vor der Nase hat, aber man sich sozusagen dann so auf ein ganz krasses schon fokussiert, dass man die anderen gar nicht mehr sieht.
Ja. Das habe ich dir heute ja auch schon einmal gesagt mit den Chancen. Das ist mich zum Beispiel persönlich extrem aufregt, dass alle mehr Chancen haben wollen. Aber in Deutschland auf jeden Fall gibt es unendlich Chancen und besonders durch das Internet, weil ich mir auch oft denke, dass ja auch jemand Unprivilegiertes meistens zu Hause entweder ein Smartphone oder ein Computer hat mit Internetzugang. Das ist ja mittlerweile fast überall gegeben. Und im Notfall gibt es ja meistens sogar irgendwelche öffentlichen Orte, wo du halt kostenlos das Internet benutzen kannst.
Ja.
Sprich, es gibt erstmal den Zugang zum Internet und der Internetzugang ist gleichzeitig ein Zugang zum unendlichen Wissen. Ich fand es mal auch interessant, Elon Musk hat mal gesagt, dass es nicht wichtig ist, eigentlich zur Schule zu gehen, weil es nicht mehr im Leben heutzutage darauf ankommt, schulisches Wissen zu haben, sondern eben sich selektiv weiterzubilden. Das heißt, jeder hat unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Fähigkeiten und jeder möchte ja auch irgendwie unterschiedlich diesen Fragen, die einen beschäftigen, nachgehen. Jeder von uns kennt es ja, wenn man in der Schule ist und irgendein Thema hatte in, keine Ahnung, in Geschichte, Erdkunde oder Physik und so weiter, was einen überhaupt nicht interessiert hat, dann hat man da ja auch gar nichts von, hat man sich erstens gar nicht da weiter informiert, sich gar nicht bemüht irgendwie um neues Wissen. Zweitens aber auch, alles, was man an Wissen bekommen hat, war direkt wieder raus und man konnte es nicht wirklich verarbeiten, weil man es nicht mit eigenen Erfahrungen verknüpfen kann. Und bei selektivem Lernen ist ja das Prinzip, dass man immer das sich aneignet, sich dort informiert über irgendwas, was einen interessiert. Beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen, dann könnte ich eigentlich einfach ins Internet gehen und erstmal googeln und schauen, was es denn so gibt. Also wie kann ich mich weiterbilden und so. Und auch da würde ich einfach so viel finden und auch durch YouTube beispielsweise so viele Erklärungen von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, worauf muss ich achten, was sind die ersten Steps und so weiter.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es nicht nur das, sondern auch die Möglichkeit, sogar wirklich Zertifikate zu erlangen, eben durch zum Beispiel Google Scholarship oder so heißt es, glaube ich, aber auch andere Portale. Und deshalb verstehe ich manchmal nicht, wie Menschen immer nach mehr Chancen schreien, aber die, die bereits existieren, nicht wahrnehmen.
Ich glaube, was ich mir da, eine Sache, die ich mir da wünschen würde, gerade vom Bildungssektor, wäre eben auch, dass man gerade diese Chancen, die das Internet und sowas geben, auch Kindern viel mehr mit an die Hand gibt.
Ja.
Also, dass sozusagen nicht dieses Klassische ist, okay, du hast jetzt aufs Gymnasium geschafft und dann arbeiten wir jetzt mal richtig stark daran, dass du dann an die Uni kommst und am besten irgendwie noch den von den Top 3 Studiengängen oder was auch immer dann studierst, sondern dass man eben auch schon in der Schule diese Chancen, weil das jetzt irgendwie jemand, der 13 ist oder 14, vielleicht das noch, also nicht erblickt, gerade wenn es zu Hause vielleicht eben Probleme gibt oder ähnliches, das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Aber ich denke mir, diese Chancen, die sind ja trotzdem da und wenn man vielleicht älter wird, dann sollte man sie dann auch irgendwann später selbst erkennen können. Aber ich frage mich auch, warum das nicht viel mehr in unserem Bildungssystem mit an die Hand gegeben wird, eben zu sagen, es gibt noch die und die und die Wege und versteife ich nicht auf diesen einen klassischen irgendwie akademischen Weg und wenn du den nicht schaffst, dann hast du sozusagen irgendwie verloren im Leben oder du kannst dann nicht mehr so viel erreichen wie andere, sondern eben diese Vielfalt an Chancen, die da ist, halt eben auch aufzuzeigen, das wäre mir super wichtig.
Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, das kann ein Lehrer oder eine Lehrerin heute gar nicht bringen. Sie kann sich ja nicht vor die Klasse stellen und sagen so, Leute, Schule ist nicht alles, ihr könnt auch anders lernen. So, macht lieber das, was euch interessiert und probiert das gut zu machen.
Das
kann man ja irgendwie nicht bringen.
Aber
irgendwie muss es so sein, oder?
Ja.
Weil es muss freier sein in der Lehre.
Also vielleicht könnte man ja auch einfach ein bisschen mehr Vielfalt in der Hinsicht an Fächermöglichkeiten sozusagen geben. Also ich weiß, ich war auf einer Ganztagsschule damals und bei mir war das so, dass man immer nach der Mittagspause so 45 Minuten was hatte, was man jedes Halbjahr neu wählen konnte. Das heißt, du hattest dann 4 Tage hatten wir so lange Schule und da hattest du immer 45 Minuten und da konntest du verschiedene Kurse wählen. Du konntest zum Beispiel auch Aquarium wählen, dann durftest du Aquarien putzen. Gut, habe ich nie verstanden.
Wieso Aquarium putzen?
Ja, und Fische füttern und sowas, okay. Halt sich um irgendwas kümmern in der Hinsicht. Das habe ich tatsächlich nie verstanden, warum man das wählt, aber da konnte man auch musikalische Dinge machen oder halt eben IT-Sachen oder Computer-AGs oder sowas.
Und was hast du denn gemacht?
Ich habe tatsächlich Orchester ganz, ganz lange gemacht und habe aber auch immer super gerne nochmal Basketball extra gespielt in der Hinsicht. Aber so, da kann man dann ja auch vielleicht eine Range dann nehmen an Aktivitäten, die ein bisschen weiter gehen als jetzt nur meinetwegen Sport und Musik und halt eben die vielleicht auch ein bisschen Vielfalt der Welt aufzeigen. Da muss man dann trotzdem nicht vom klassischen Stundenplan sozusagen abweichen von Mathe und Deutsch so. Aber dass man diese Möglichkeiten einfach ein bisschen integriert, sich da ein bisschen auszuprobieren.
Ja, halt, ich glaube, in Skandinavien wird das ja auch so gemacht, dass es da ja auch irgendwie diese Fächer gibt, die so ein bisschen interdisziplinär sind. Ne? Man kann ja, wenn man zum Beispiel Englisch lernen will, dann muss man ja nicht so, ich weiß nicht, bei mir, ich hatte immer so ein Englischbuch mit Sita Gupta und Sanjay Gupta.
Ich auch! So,
ja, echt? Ja. Das gibt's noch. Ja, und so fing das irgendwie damals an. Und dann hat man so deren Schulverlauf irgendwie so mit erlebt. Und ich meine, es gibt doch, man kann ja auch, also wenn man zum Beispiel das Interesse, was du gerade meintest, Basketball hat und Englisch lernen will, dann könnte man halt über die NBA sprechen oder so und dann halt darauf achten, dass man halt amerikanische, englische Quellen irgendwie zu Rate zieht und die liest und so weiter und damit dann arbeitet und das dann eben vielleicht den Schülerinnen und Schülern ein bisschen freistellt, wie sie ihr Englisch verbessern wollen. Es ist natürlich schwierig irgendwie zu regeln und es ist auch, es erfordert natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die halt auch bereit dazu sind, genau das auch vorzuleben. Und das ist zum Beispiel übrigens auch ein großes Problem einfach, was ich denke, dass die meisten Lehrerinnen und Lehrer einfach auch zu sehr in dieser Struktur gefangen sind und viele auch vielleicht gar kein Vorbild, ehrlich gesagt, sind so für die Schülerinnen und Schüler.
Also bei mir war das so, meine Schule wurde damals, habe ich ja schon mal erzählt, komplett umgebaut zu so einer offeneren Schule, eben mit mehr so Aktivitäten, mehr Freiräumen, mehr alleine lernen, mehr auf sich selbst achten und nicht mehr nur frontal, also wir hatten auch damals schon Gruppenarbeiten, aber halt wirklich weg von diesem frontalen System. Und das in dem Moment haben auch tatsächlich viele Lehrerinnen und Lehrer, auch die ich damals in meiner Schulzeit sehr geschätzt habe, die Schule verlassen, weil sie halt gesagt haben, irgendwie den Mist machen wir hier nicht mit, dieses, was wir hier irgendwie rumprobieren oder das ist nicht mehr richtig lehren, so nach dem Motto. Aber das finde ich eigentlich super schade, weil das Menschen waren, die wirklich super viel Wissen hatten und die sich irgendwie, so habe ich es jedenfalls damals erfunden, gekränkt gefühlt haben, als würden die Kinder sie nicht mehr brauchen. Darum geht es ja eigentlich gar nicht, aber es ist so, natürlich irgendwann sollen die Kinder ja alleine klarkommen, das ist ja so ein bisschen die Idee auch dahinter. Und da hast du völlig recht, dass ich auch das Gefühl habe, dass viele Lehrerinnen und Lehrer das gar nicht so unterstützen wollen, dieses freie Lernen in der Hinsicht, was ich schade finde.
Was mir gerade auffällt, ist irgendwie, dass wir haben Deutschland, wir haben Skandinavien, die in PISA-Studien viel besser abschneiden als wir und wir haben auch Länder wie China. Und was sehr interessant ist, ist ja eigentlich, dass wir dann in Skandinavien Länder haben, die schon probieren, sehr modern, fortschrittlich, sehr offen, freie Lehre und so weiter und den Kindern viel mehr Möglichkeit geben. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein chinesisches System, das völlig autoritär ist, unfassbar viel Druck und Disziplin erwartet. Und auf beiden Seiten erbringen die Schülerinnen Großartiges eigentlich und Leistung. Nur unser System ist so wischiwaschi, weiß nicht, was es sein will. Und ich glaube, das ist halt auch einfach sehr exemplarisch für dieses Land und unsere Bildungspolitik, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wohin wir wollen und was wirklich gut ist. Ich glaube, wir müssten uns auf einen Pfad einigen.
Auf jeden Fall.
Notfalls wieder mit einem Stock auf die Finger schlagen, richtig autoritär durchziehen. Dann kommen wir auch zum Ziel.
Ich glaube aber tatsächlich, ich würde Gewalt gerne rausnehmen aus dem Land, aber ich glaube tatsächlich, dass auch ein großes Problem ist, was ich jetzt auch häufiger immer mitbekomme, ist dieses, wie viel darf der Staat da dann mit, also dieses, dass auch viele Angst haben sozusagen, weil Schule ist ja was Staatliches dann in der Hinsicht, ne? Und dieses, ich gebe meine, da kann man ja auch bei Kindertagesstätten anfangen, ich gebe meine Kinder irgendwie dann nicht schon davor dahin irgendwie und das weiß ich ja gar nicht, wie die Person erziehen oder wie die das Kind erziehen und diese Sachen oder für viele war das auch dramatisch, dass ich auf einer Weil da konnte meine Eltern nicht verstehen, dass sie mich auf eine Ganztagsschule geschickt haben. So dieses, so, okay, aber ihr habt ja die Kinder bekommen, jetzt sind die von 8 bis 17 Uhr in der Schule und sind ja gar nicht zu Hause. Und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, weil ich glaube, damit das funktioniert, damit auch alle Kinder irgendwie die gleichen Chancen haben und dass alle Kinder auch Möglichkeiten bekommen, bin ich wirklich der Meinung, wir brauchen, also ich finde Ganztagsschulen gut, dass sozusagen dieses auch, dass man den Tag zusammen verbringt, dass man soziale Kontakte zusammen hat, dass man gemeinsam auch, ich weiß nicht, wie viele Freistunden ich dann auch in der Schule verbracht habe, weil es sich halt gar nicht gelohnt hat, nach Hause zu fahren. Manche fanden das super scheiße. Ich fand das super toll, wenn man dann auch gemeinsam gelernt hat, man hat gemeinsam Freiräume genutzt, man hat gemeinsam gegessen. Also ich finde, es wurde wirklich so zum Lebensraum Schule, der aber dann auch wirklich geholfen hat und weiter was gebracht hat und es dann nicht so war, dass ich nach Hause gekommen bin und dann noch 4 Stunden Hausaufgaben alleine machen musste. Ich hatte keine Hausaufgaben, also ich kann diese Schule empfehlen. Ja. Coole Sache.
Ich möchte dazu auch gerne was sagen. Also ich bin ein großer Fan von Ganztagsschulen. Ja. Ich war nie auf einer, aber alles, was ich so mitbekomme, ist irgendwie fantastisch. Weil besonders Chancengerechtigkeit, ne? Also wir haben, wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben eine Schule, wie es normalerweise in Deutschland immer der Fall war, um 13 Uhr Schulschluss. Dann gehen da morgens halt alle Schülerinnen und Schüler hin, aus allen möglichen sozialen Milieus. Lernen dort, die einen aufmerksamer als die anderen und dann sollen sie noch den ganzen Nachmittag, nachdem sie nach Hause kommen, Hausaufgaben machen. Ja. Die Privilegierten tun das, die Eltern schauen vielleicht nochmal drüber, helfen ein bisschen bei, notfalls geht es nochmal zum Förderunterricht, vielleicht auch zum Sport und so weiter. Und die unprivilegierten Kinder, die machen keine Hausaufgaben, denen wird nicht in den Arsch gedreht, denen wird das nicht gezeigt, die Eltern können ihnen nicht helfen, die gehen auch nicht zum Sport und so weiter. Also die Spaltung der Gesellschaft fängt da halt schon an und verhärtet sich im Laufe der Jahre zunehmend. Und Ganztagsschulen haben halt die Möglichkeit, alle Schülerinnen und Schüler zu betreuen und dann eben auch den unprivilegierten Schülerinnen und Schüler halt nachmittags Angebote zu machen, wie eben Sport und so weiter oder auch musikalisch oder einfach, wie du das auch gerade meintest, eben so Lebensraum, Freiraum, so sie können sich mit anderen Menschen sozusagen verknüpfen, mit denen reden, Zeit verbringen. Auch das ist ja etwas unfassbar Wertvolles, was alle prägen würde. Und allein deshalb bin ich für Ganztagsschulen. Und noch ein Punkt, ich finde es zum Beispiel super interessant in Frankreich, da, als ich da ein Praktikum gemacht habe, hatte ich um 17 Uhr in der Regel Feierabend und war dann um 18 Uhr zu Hause. Und von meinem Fenster aus konnte ich halt auf den Eingang einer Schule blicken. Und dann war ich zu Hause, gerade meine Sachen so alle auf den Boden gestellt und gucke aus dem Fenster und sehe halt ganz viele Menschen. Es waren alles einfach so junge Au-pairs und so weiter, die halt die Schülerinnen und Schüler abgeholt haben. Die hatten einfach bis 18 Uhr Schule. Die waren länger in der Schule als ich auf der Arbeit, was erstmal total krank wirkt. Aber das ermöglicht eben, dass die da ganztags betreut werden, gut betreut werden, viele Angebote wahrnehmen können und gleichzeitig auch, dass die Eltern beide arbeiten gehen können.
Ja.
Und wenn beide arbeiten gehen können, dann hat auch der Haushalt mehr Geld zur Verfügung und auch, um die Kinder dann nochmal zu unterstützen und so weiter. Es ist auch da wiederum sehr förderlich. Und ich bin halt der Meinung, dass da zum Beispiel auch der Staat dann mal sagen könnte, ja, wir machen Ganztagsschulen, beide Eltern können dann halt arbeiten gehen, dann müsste der Staat wahrscheinlich nicht mal irgendwie da sein, um den Eltern noch ein bisschen Geld für die Au-pairs zu geben, ist wahrscheinlich gar nicht mehr nötig, aber auch das könnte er dann vielleicht bieten.
Ja.
So. Besonders, weil dann ja auch gleichzeitig mehr Steuern generiert werden, wenn beide arbeiten. Das ist ein
Kreislauf.
So. Das ist ein Kreislauf. Das ergibt alles so
und
Sinn.
Und das Krasse ist ja, dass die meisten Bildungssysteme so funktionieren in Europa. Also es ist ja unnormal eigentlich, dass man um 13 Uhr Schulschluss hat oder dass auch ein Elternteil zu Hause bleibt oder sowas. Das ist halt wirklich mitten ein deutsches Konzept. Und das ist halt eigentlich echt dramatisch, finde ich, in der Hinsicht. Das ist auch häufig dann, ich habe irgendwann mal gehört, dass sozusagen das auch der Begriff Rabenmutter zum Beispiel wirklich nur im Deutschen existiert, weil dieses eine Mutter, die arbeiten geht irgendwie und sie hat sich dafür entschieden, ein Kind zu bekommen und trotzdem will sie nicht ihr ganzes Leben dafür opfern oder sich da dem ganzen Leben mit widmen.
Ja.
Und das ist dann was Schlechtes so in der Hinsicht. Und das finde ich so absurd, dass es bei uns in Deutschland immer noch so ein großes Thema ist irgendwie, weil es in allen, also in so vielen Ländern um uns herum so normal ist, Ganztagsschulen zu haben, auch so normal ist. Ich war in den USA einmal tatsächlich für einen Austausch und da war es ganz klar, dass die Schule so Sportteams und sowas stellt. Da war es ganz klar, dass irgendwie jedes Kind was wählen musste oder meinetwegen auch Musikkurse wählen musste oder Töpfern oder was auch immer. Und es hat ja auch, also nicht nur positive Sachen für Sozialkontakte, sondern auch irgendwie Mahlzeiten oder sowas. Gut, wie gesund die in den
Mahlzeiten
USA sind.
Oder Mahlzeiten?
Mit Haaren. Okay. Also in den USA waren die jetzt nicht so gesund oder ähnliches, aber ich kenne auch wirklich Schulen in Deutschland, wo halt dann auch selbst gekocht wird und sowas. Und wo halt, also das ist dann ja auch was extrem Positives für die Entwicklung vom Kind und ähnliches so, weil, ich weiß nicht, ich kenne das bei mir zu Hause, bei mir haben beide Elternteile gearbeitet und ich war dann natürlich auch mal krank oder war zu Hause oder sowas. Und dann wurde halt bei mir definitiv eher die Tiefkühlpizza irgendwie in den Ofen geschoben, was ja auch okay ist und gar kein Problem. Aber so, wenn das halt immer nur der Punkt ist, dann kann das auch schon problematisch für ein Kind sein. Und diese Möglichkeit, einfach das auszulagern, dass man dem Kind einen guten Alltag schaffen kann, einen geordneten Alltag, was Strukturiertes, was Positives, ist eigentlich so krass, dass man diese Chance hat und sie einfach irgendwie als Gesellschaft nicht nutzt. Ja. Und das finde ich super unverständlich.
Ist übrigens eigentlich auch interessant, dass du sagst, deine beiden Eltern waren dann arbeiten und du warst dann trotzdem manchmal krank zu Hause.
Ja.
Auch das irgendwie ist doch völlig in Ordnung und normal.
Ja.
Aber irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, dass man in Deutschland so denkt, so ja, wenn mein Kind krank ist, muss ich zu Hause sein. Ich kann dann nicht arbeiten und das Kind darf auch nicht nach Hause kommen alleine und so weiter.
Ja.
Das könnte einen Brand auslösen und was weiß ich nicht. Es ist doch total abstrus, dieser Gedanke. Und auch, das zeigt irgendwie ehrlich gesagt auch, wie wenig Vertrauen in dieser gesamten Gesellschaft herrscht. Sogar zwischen Eltern und Kind herrscht wenig Vertrauen, wenn man nicht mal glaubt, dass das Kind alleine zu Hause bleiben kann.
Ja.
Nur weil es jünger ist. Also ich selbst zum Beispiel war also alleinerziehende Mutter. Meine Mutter war dann halt auch immer arbeiten und so weiter. Und ich war halt mit 7 wurde ich eingeschult, schon mit 7, 8, 9, 10 und so weiter, immer mal wieder auch alleine zu Hause und es war halt gar kein Problem, weil ich mich immer wusste zu beschäftigen. Ich muss zugeben, manchmal ein bisschen weird, ne? Manchmal habe ich irgendwie ein Taschenmesser gefunden und habe in so komischen, im Keller, einfach in Kartons so rein, okay, Psychopath, I know, so, aber ich habe auch manchmal einfach nur an die Wand gestarrt oder irgendwelche Spiele gespielt, ich wusste mich auf jeden Fall zu beschäftigen.
Natürlich.
Und natürlich kann immer irgendwas vorfallen. Aber es kann halt auch vorfallen, wenn die Eltern da sind. Oder in der Schule auch. Also überall.
Dann darfst du nicht über die Straße laufen.
Genau.
So, ne, das,
ich finde, es sollte verboten werden.
Ich auch.
Ja.
So oder so. Ist sowieso Leben ist gefährlich. Ich und finde, weißt du was, man stirbt irgendwann.
Ich finde, eigentlich müsste an der Straße, an der Ampel, müssten überall Personen. So könnte man Jobs schaffen. Ja? an der Ampel könnte eine Person stehen. Dann gehst du da hin und wenn du über die Straße willst, wirst du halt rübergetragen. So,
das ist ja auch professionell. Die Personen, die tragen. Aber sind die ausgebildet dann dafür?
Ja, genau, die sind sehr muskulös. Also dann hat das auch mal einen Sinn, ins Fitnessstudio zu gehen und zu pumpen.
Geil. Nee, aber es ist halt wirklich so ein Punkt. Also ich hatte tatsächlich, als ich richtig viel jünger war, als ich so Grundschule, da gab es bei uns keine Ganztagsoption irgendwie, hatte ich sogar eine Tagesmutter. Und da kam, das fanden auch viele Leute nicht so witzig, also weil eben dann meine Eltern trotzdem Vollzeit arbeiten waren und sich nicht dafür entschieden haben, als das Kind zu Hause sein muss, sozusagen, und trotzdem zu Hause zu bleiben. Und ich weiß, dass mein Vater nie, aber oder selten, meine Mutter tatsächlich extrem viel auch Anfeindungen bekommen, also wirklich, also Kritik gehagelt hat und keine konstruktive, wie man das dann jemandem antun könnte irgendwie, oder auch, dass sie halt nach der Schwangerschaft irgendwie schnell wieder gearbeitet hat oder so, dass du wirklich Ärzte wechseln musstest oder so, weil das einfach nicht, nicht gesetzt, also gesehen werden wollte. Und ich denke mir so, klar, es ist deine persönliche Entscheidung, wenn du zu Hause bleiben möchtest, aber da rede ich dir dann ja auch gerade nicht rein, sondern das akzeptiere ich ja auch, um zu sagen, dass das Kind dann irgendwie, klar, wenn du es komplett abandonst und irgendwie nichts mit dem machst, dann natürlich wird das traumatisierend, aber das ist nicht eine normale Person aus dem Kind werden kann, nur weil die Eltern Vollzeit arbeiten beide. Ja. Also ich hoffe, ich bin normal geworden. Ich wünsche es mir. Ich bin besonders, nein. Aber ich würde mich als ganz normale Bürgerin einschätzen.
Aus uns wären alle Special Snowflakes, wenn du so aufwachst. Ne? Was ich übrigens interessant finde, ich hatte in Germanistik halt auch Sprachwissenschaft und wir hatten da Erst- und Zweitsprachenerwerb. Und in diesem Zuge haben wir ja sehr viel über Babys und so weiter gesprochen und wie sie halt die Sprache erlernen und so weiter. Und in diesem Zuge, Verdopplung, egal, tut mir leid, haben wir auch Studien gelesen, wo halt auch gesagt wurde, es ist sogar förderlich für die Entwicklung des Kindes, wenn es schon vor dem 4. Lebensjahr, wo man sagt, da wird es am stärksten geprägt, sogar von vielen Menschen umgeben ist und nicht nur von der Mutter aufgezogen wird.
Ja.
Ne, das ist besser für das Kind sogar. Und das ist etwas, ist ein Novum in Deutschland. Wir sind so konservativ, dass wir sagen, nee, die Mutter muss beim Kind bleiben, am besten ja, so lange wie möglich.
Ja, und so, also vor 3 Jahren in irgendwie eine Krabbelgruppe oder so ist halt sowieso eigentlich schon, ja, da, also es gibt wirklich Leute, die halt dann sowas sagen, wieso hat man denn überhaupt ein Kind bekommen, wieso bekommt man denn überhaupt ein Kind und so. Und da bin ich so der Meinung, ja, bitte was? Also, ja, was geht dich
das? Irgendwer muss unsere Rente bezahlen.
Ja, bitte. Erstens mal das und zweitens auch einfach, was, also was denken die Menschen irgendwie auch, was aus der Person wird, nur weil sozusagen beide Personen irgendwie arbeiten gehen. Also das, ich, auch weil ich so aufgewachsen bin, verstehe ich, glaube ich, das wirklich überhaupt nicht im den Komplex, was hätte schlechter sein sollen oder was hätte besser werden können, wenn ich eine andere Person zu Hause gehabt hätte. Ich hatte eben in meiner Grundschulzeit und auch noch am Anfang meiner weiterführenden Schule diese Tagesmutter, die dann halt manchmal da war oder die halt auch oft da war und die habe ich geliebt. Ja. Und die habe ich gern gehabt, wie als eine Person, die auf mich aufpasst, war eine Bezugsperson für mich. Das heißt aber nicht, dass ich heute nicht weiß, dass wer meine Mutter ist oder dass ich nicht schätzen kann, wer meine Mutter ist in der Hinsicht. Und das finde ich super abstrus, dass das so schlecht gesehen wird, ob es jetzt Au-pair ist oder Tagesmutter oder was auch immer, dass das so als No-Go bezeichnet wird.
Ich finde es auch manchmal interessant, dass man irgendwie denkt, nur weil man ein schlechtes Elternteil hat, eine schlechte Tagesmutter, einen schlechten Lehrer oder so, dass das Kind völlig versaut wird, so in seiner Entwicklung. Weil ich meine, ich komme aus keinem Bildungshaushalt, ich hatte eine schwierige Kindheit, meine Mutter konnte mir nicht viel mitgeben. Ich hatte sogar schwierige Lehrer immer wieder und Probleme mit denen und so. Aber es gab immer wieder Personen in meinem Leben, die irgendwas Gutes für mich sozusagen übrig hatten und mir irgendwas mitgegeben hatten. Also es gab teilweise Lehrer, die mir wirklich Worte gesagt haben, wie kein anderer, die mich dann so sehr gepusht haben, dass ich plötzlich, das war immer wie so ein Wendepunkt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, bei dem ich denke, so jeder Mensch kann jederzeit eigentlich sich neu entwickeln. Es kann jederzeit ein Wendepunkt in deinem Leben kommen, durch andere Menschen, durch Ereignisse oder was weiß ich nicht. Und das alles immer nur, also jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, das alles irgendwie nur daran, an den Eltern irgendwie zu bemessen, so ist halt ein bisschen komisch.
Und vor allem, es kann auch immer eine andere Person außerhalb deinen Eltern in dein Leben kommen, die es irgendwie zerstört, so in der Hinsicht. Ja, ne? Es ist ja auch super irgendwie komisch zu sehen, dass Eltern das dauerhaft beschützen könnten oder sowas. Und ich habe auch tatsächlich einen Lehrer, den ich bis heute sehr, sehr liebe. Und der hat damals, wir hatten dann so Projekttage und sowas und ich durfte dann einmal, hatten wir nachmittags mit der Schülervertretung dann so einen Projekttag und danach musste ich in meinen Matheunterricht zurück. Es war mir sehr wichtig, dass ich da anwesend bin und ich kam zu spät, wegen meinem Lehrer, weil der nicht schnell genug gefahren ist und der hat sich an die Tempolimit, an die Begrenzung gehalten. Aber der ist dann mit mir in den Klassenraum gekommen und hat dann halt so richtig scherzhaft gesagt, so ja, sorry, Frau, Paula ist zu spät, weil sie musste gerade noch die Welt retten. Fand er ganz witzig. Und meine Lehrerin hat ihn wirklich dead in die Eye geguckt, richtig angepisst und meinte so, ja, das ist ja alles schön, aber wir müssen hier auch noch Mathe lernen. So. Mhm. Und das, finde ich, zeigt so richtig auch manchmal diesen Unterschied so von Menschen, was dir Menschen mitgeben, auch einfach so auf deinen Weg. Weil dieser Mensch hat mir extrem viel so Selbstdenken und irgendwie auch Andersdenken und Anderslernen mitgegeben und so viele coole Projekte mit mir gemacht. Ja. Und dann gab es halt wirklich so Lehrer und Lehrerinnen, die war auch super nett, aber die halt wirklich so war, du setzt dich jetzt hin und du hörst jetzt 90 Minuten zu und sonst machst du nichts.
Ja. Gute Herleitung eigentlich zu einem anderen Thema, nämlich Vorbilder, weil ich sehr oft in letzter Zeit lese, so ja, es braucht mehr weibliche Vorbilder, mehr Frauen als Vorbilder. Und als ich auf dem Buko war, waren wir abends an dem Samstag essen in so einer typischen bayerischen Gaststätte und es war ein bisschen skurril, es ist nicht der Normalfall, aber irgendwie saßen links Frauen und rechts Männer. Ja. So, es hatte sich irgendwie so lustig ergeben und dann haben wir so ein bisschen Spaß auch draus gemacht und dann so hingesetzt. Egal, wir haben trotzdem alle miteinander gesprochen, aber ich saß halt sozusagen an der Grenze zwischen Frauen und Männern und die Frauen haben irgendwann über Female Empowerment gesprochen und dann eben auch über weibliche Vorbilder und so weiter und generell einfach über Feminismus. Und ich habe da die ganze Zeit einfach erstmal nur zugehört. Ich wollte mich da auch nicht als Mann irgendwie einmischen und so. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich mische mich doch mal ein. So, und habe dann zum Beispiel mal in die Runde gefragt, so ja, sagt mal, wenn ihr jetzt zurückblickt, hattet ihr immer weibliche Vorbilder oder männliche Vorbilder oder könnten generell auch Männer einfach Vorbilder für euch sein als Frau? Und alle haben direkt ja gesagt, natürlich so, ja. Also dann haben viele sogar gesagt, fast alle meine Vorbilder waren eigentlich immer Männer. Alle Frauen, die ich über mir hatten, waren irgendwie blöd. Ja. So, und da sieht man, dass das so was Individuelles ist. Und ich, wenn ich diesen Satz höre, wir brauchen mehr weibliche Vorbilder, denke ich mir so, nein, wir brauchen mehr Vorbilder, Punkt. So, es ist doch egal.
Ja.
Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Ich glaube, ich verstehe den Punkt schon, wenn jemand sagt, ich brauche mehr weibliche Vorbilder, weil es auf der Bildfläche einfach auch, also vielleicht, wenn es viele Männer geben würde, die sich auch für Frauenrechte oder für Rechte von Minderheiten einsetzen würden, krass und wirklich lautstark, vielleicht würde man da nicht mehr so sagen, wir brauchen weibliche Vorbilder. Also vielleicht hat das so ein bisschen gezeigt, dieses von Männern kommt das nicht so mäßig. Vielleicht hoffen wir auf die Frauen, dass die das ein bisschen mehr menschlich oder sowas mitbringen, obwohl es natürlich auch Männer gibt, die so sind. Aber an sich hast du natürlich völlig recht. Also die Welt, wie sie sein sollte, sollte eigentlich so sein, dass es vollkommen egal ist, sondern dass die Handlungen des Menschen zählen und nicht das Geschlecht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns darin auch so ein bisschen verloren haben in dieser Geschlechterdebatte, weil wir halt eben irgendwie vielleicht auch in letzter Zeit zu viel negative Vorbilder hatten, also zu viel Sachen sozusagen gesehen haben, die schiefgegangen sind oder so. Ja. Und deshalb irgendwie uns jetzt einfach was Positives wünschen und vielleicht denken dann Leute, okay, das, wenn sich jetzt was ändern muss und wenn es jetzt was Positives kommen muss, dann muss das doch jetzt eine Frau sein, so nach dem Motto. Ja. Das kann ich mir halt ehrlich gesagt vorstellen.
Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe mich aber ein bisschen an einem Satz gestört, nämlich, dass du meintest ja, es gibt vielleicht Männer, die sich auch für Frauen so einsetzen, bla bla bla. Ja, die gibt es. Und ja, natürlich gibt es die nicht oft genug aktuell. Manchmal frage ich mich aber, kann es nicht auch sein, dass eigentlich sogar viel mehr Männer vielleicht sogar auch ihre Stimme erheben wollen, aber manchmal das vielleicht sogar so ein bisschen unterdrückt wird, wenn man sagt so, ja, ihr wollt wieder die Debatte an euch ziehen und es dürften auf jeden Fall nicht mehr Männer sein, die sich für Frauenrechte aussprechen als umgekehrt. Andererseits finde ich es auch interessant, dass wir, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich sehr polarisierend, wenn ich das sage, aber man kann ja trotzdem sagen, dass fast alle Frauenrechte, die wir jetzt haben, wurde ja auch sehr oft von Männern sozusagen mitbestimmt. Also beispielsweise das Frauenwahlrecht kam irgendwann, aber da saßen Männer im Parlament, die dafür gestimmt haben zu dem Zeitpunkt. Aber ich weiß, das ist kritisch. Du darfst mir gerne widersprechen.
Ach, ich will dir gar nicht widersprechen, weil natürlich sieht man, dass letztlich die Mehrheit der Menschen Männer waren, die dann im Parlament dafür gestimmt haben. Ich glaube aber schon, dass das ein gesellschaftlicher Wandel war, der auch vor allem durch Frauen getrieben wurde. Dass eben Frauen sich nicht mehr in dieser Zeit wirklich klein halten haben lassen oder halt eben nicht mehr nach dem Ideal, gesellschaftlichen Ideal gehandelt haben. Und irgendwann kam, glaube ich, egal wer da im Parlament jetzt gesessen hätte, Menschen kommen dann halt irgendwann auch zum Zugzwang so ein bisschen. Ne? Das ist ja auch die Idee dahinter, wenn wir demokratisch was gewählt haben. Das heißt, wenn die Gesellschaft irgendwas wirklich krass langsam möchte, dann ist ja auch die Idee eigentlich, dass ich das dann durchsetzen kann. Aber du hast natürlich recht, dass das definitiv viele Männer, glaube ich, auch sind. Und ich finde es definitiv, ich habe schon zweimal definitiv gesagt, ich finde es blöd, wenn man sagt, ich möchte keine Männer mehr, die sich sozusagen dafür positiv äußern dazu. Das ist genauso wie wenn ich sage, ich möchte keine heterosexuellen Menschen, die sich irgendwie queere Rechte aussprechen oder sowas. Also ich finde, das ist alles, brauchen immer Allies, nennt man das ja heutzutage, brauchen immer Menschen, die sich miteinander finden, einsetzen. Ich glaube, was wir halt, was häufig damit auch gemeint ist, ist dieses, dass manche Menschen aber auch wissen, in welchen Momenten man vielleicht einen Schritt zurücktritt. Also das heißt, und das ist nicht immer, und das heißt nicht, dass Männer nicht mehr irgendwie Posten haben wollen dürfen oder nicht mehr irgendwie Konkurrenz machen sollen, aber dass man vielleicht in manchen Momenten halt auch wirklich als Mann realisiert, das ist gerade der Moment, wo ich vielleicht einfach einen Schritt zurückgehe und jemand anderem den Raum gebe. Mhm. Das müssen Frauen, dann ist es ein Miteinander, also es sollten Frauen auch machen, aber ich glaube, es wird halt häufig so gesehen, dass Frauen das eher machen als Männer, dass man diesen Raum auch mal jemand anderem gibt.
Ja, das kann gut sein, ja.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Aber ich hoffe und ich wünsche mir, dass es immer mehr Männer werden, die sich ja für Frauenrechte einsetzen. Und der Koalitionsvertrag gibt da ja auch ein bisschen Hoffnung.
Ja, zu diesem Wahlrecht möchte ich nochmal kurz sagen, ich möchte natürlich nicht bestreiten, dass auch die Frauen sehr viel dazu beigetragen haben, eben durch diese ganzen Proteste und so weiter und Demonstrationen. Das war eine große Bewegung.
Ja.
Und das ist übrigens sehr interessant, weil ich im Studium ja damals, im Politikstudium, in Staat und Innenpolitik hatten wir auch darüber gesprochen, wie kommt eigentlich Gesetzgebung überhaupt zustande und so weiter. Und da wurde ja gesagt, dass die Policy, also die Debatten, die in der Bevölkerung geführt werden, irgendwann aufgenommen werden von den Politikern und dann halt behandelt. Und das ist schon, das ist das Schöne eigentlich an einer Demokratie, dass du halt sagen kannst, okay, es gehen halt unzählige Frauen auf die Straße, tausende Frauen, Millionen Frauen, ständig, permanent, und bauen dadurch halt Druck auf, ja, indem sie halt Forderungen stellen, die dann irgendwann so gesellschaftlich stark debattiert werden, weil man sie nicht mehr ignorieren kann, weil sie, ja, überall zu sehen sind. Und dadurch baut man halt Druck auf, und dann können auch, kann es sogar sein, dass dann plötzlich Männer eben, oder ein Parlament, was nur aus Männern besteht, dann einfach so sehr unter Druck steht, dass, ja, es dieses Wahlrecht eröffnen, nee, muss. Und das finde ich sehr schön, weil das ist ja auch etwas, was man dann, also ich meine, ich habe schon Probleme so ein bisschen mit Fridays for Future, mhm, so, aber man kann trotzdem immer zugutehalten, dass es eigentlich wichtig war, dass Fridays for Future sozusagen auf die Bildoberfläche gekommen ist, weil, ja, wäre das nicht so gewesen, dann würden wir heute wahrscheinlich immer noch nicht diese Klimadebatten führen, Umweltdebatten, ja, und die sind wirklich wichtig.
Ja.
Also das muss man einfach sagen.
Ich finde, es gibt Hoffnung, einfach also zu sehen, dass man natürlich nicht immer vielleicht den Wandel, den sich dann die Gruppe X gewünscht hätte, aber dass man prinzipiell Wandel mit einbringen kann, ohne im Parlament zu sitzen. Und ich finde, das heißt auch, dass irgendwas funktioniert.
Ja.
Und dass es auch dann Menschen gibt, die dann Sprachrohr sozusagen werden in der Politik. Und das ist eigentlich, finde ich, ein sehr gutes Zeichen für uns. Natürlich wird es nie so sein, dass alles eins zu eins dann direkt übernommen wird. Das wäre vielleicht schön, und vielleicht haben da manche Menschen recht oder weniger recht irgendwie letztlich. Aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es komplett wegignoriert, mhm, wird.
Gibt es irgendwas, wo du dir wünschen würdest, dafür müssten Menschen endlich auf die Straße gehen?
Boah, Flüchtlinge. Also, okay, das war jetzt vielleicht ein sehr komisches Buzzword, aber für die Migrationspolitik. Mhm. Also ich würde mir mehr wünschen tatsächlich, ich bin ja auch Fan von der Europäischen Union in der Hinsicht, mhm, also dass wir dieses Bündnis haben. Aber ich würde mir, oder ich finde es eigentlich krass, wie normal es wie zum Status quo geworden ist, was wir für Situationen in den Außengrenzen manchmal haben. Muss jetzt gar nicht mehr irgendwie jetzt die jetzigen Krisen sein, sondern auch ganz klasse, also Griechenland, Frankreich oder ähnliches, wo wirklich seit Jahren jetzt Menschen regelmäßig sterben und die EU es nicht hinbekommt, ein funktionierendes Asylsystem aufzubauen. Obwohl sich schon Städte jetzt schon melden und es schon so Städteregister gibt in ganz Europa, die Flüchtlinge gerne aufnehmen, Menschen oder Menschen, die geflüchtet sind, gerne aufnehmen wollen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, wäre mir ein Thema, wo ich denke, es kann eigentlich jedem passieren. Also es ist,
ja, aber wenn wir jetzt wirklich zu meiner Frage nochmal zurückkommen, was wünschst du dir genau? Also wer soll auf die Straße gehen und was soll gefordert werden?
Humanitäre Seenotrettung wäre erstmal für mich so ein Punkt. Also dass, ja, vor allem, es gibt eigentlich so viele Punkte bei dem Thema.
Ach, ja, aber gibt es zum Beispiel nicht diese Demonstration schon? Also
es gibt aber nicht wirklich nichts, also es gibt sie regelmäßig immer, wenn irgendwie was neu eskaliert oder sowas. Aber es gibt sie nicht so groß von der Bevölkerung, dass das ein Punkt ist, wo Leute wirklich genug unter Druck gesetzt werden.
Warum glaubst du, ist das so? Warum machen da nicht mehr Leute mit?
Ich glaube im ersten Schritt, dass es für viele Leute viel zu weit weg ist, dass viele Leute auch den zusammen, also ich kenne tatsächlich, das war für mich ein größter Moment, den ich so, also echt erschreckend fand, war vor anderthalb Jahren, als Moria abgebrannt ist. Und ich war mit Freundinnen aus der Schulzeit damals im Urlaub und war halt, halt informiert über das Thema und war halt so um Himmels Willen, hat mich halt aufgeregt. Und mich hat wirklich eine Freundin angeguckt und meinte, was ist denn Moria? Und das war so ein Moment, wo ich dachte, also die Person studiert, die ist, also es sind entweder Vorurteile, so, ne, aber halt voll, der hat sozusagen, ist eigentlich ein super integrierter Mensch und die interessiert sich auch ein bisschen für Politik, studiert selbst halt nur nicht und so. Und sie wusste einfach nicht, was Moria ist. Und ich glaube, das ist ein riesiges, großes Problem, das, oder meiner Meinung nach hat ein Problem, das ist für viele Menschen, ist halt nicht greifbar, das ist halt nicht vor der Haustür. Ist kein Problem, was uns, und das ist ja nicht mal ein Problem, was dein Leben betrifft. Also sozusagen Klimakrise könnte man ja argumentieren, gut, du spürst es jetzt vielleicht noch nicht, langsam schon, aber du siehst es vielleicht noch nicht, aber es wird trotzdem dir ein Problem machen später. Aber wenn jetzt Menschen an den Außengrenzen sterben, hat das ja mit dir als Individuum erstmal nichts, also das, dadurch wird dein Leben jetzt ja nicht besser oder schlechter. Und ich glaube deshalb, dass viele Leute halt eher denken, wenn diese Menschen dann bei uns sind, dass es dann vielleicht sogar dann noch schlechter für sie wird.
Ja. Ich sehe da übrigens noch eine andere Begründung oder generell vielleicht sogar eine andere Begründung, warum so wenig Menschen dann auf die Straße gehen. Nämlich jetzt zum Beispiel bei der Seenotrettung oder bei anderen Themen, hinsichtlich oder bei dem Thema Integration, Migration, Flucht, habe ich oft den Anschein, dass das ja immer linke Gruppen sind, die das machen, ne? Die das organisieren.
Ja.
Und voll oft dachte ich so, ja, ich und möchte auch eine geregelte Asyl- und Migrationspolitik haben. Aber wenn ich jetzt zu dieser Demo gehe und da sind Leute, die das organisieren, die zwar sagen, wir wollen Seenotrettung, aber gleichzeitig den Kapitalismus abschaffen und was weiß ich nicht, dann gehe ich da halt nicht hin, weil ich auch sogar weiß, dass wenn ich da hingehe oder mit den Julis, mit einer Flagge oder so und wir wollen das unterstützen, dass wir direkt angefeindet werden und so. Und ich weiß, dass wir das auch innerparteilich beispielsweise bei den Liberalen oft thematisieren, dass wir eigentlich uns wünschen würden, ja auch mehr auf die Straße zu gehen, mehr zu demonstrieren und so weiter. Aber wir halt wissen, dass wir fast nirgendwo mitlaufen können. Also wir sind da einfach nicht willkommen. So. Und ich glaube, manchmal ist das Problem auch, dass, wie gesagt, dann Leute diese Demos organisieren, die teilweise zu radikale Forderungen haben, wo dann Leute im Fernsehen sind und sagen so, ja, ich finde das Problem, das müssen wir jetzt mal angehen und so. Mhm. Und dann sehen sie aber das und sehen die Forderung auf, sei es nur auf Schildern.
Ja.
Aber das schreckt dann so sehr ab, dass man dann halt nicht hingeht.
Ja.
Und deshalb ist es meiner Meinung nach, aber eigentlich müssen wir uns da an die eigene Nase fassen. Und selber ich beispielsweise müsste dann einfach daraus die Lehre ziehen, proaktiv, initiativ selbst so etwas auf die Beine zu stellen und bei dem nächsten Vorfall selbst eine Demonstration anzumelden.
Ja.
Und eben zu zeigen, hey, hier sind auch Liberale, hier ist auch die Mitte der Gesellschaft, die diese Themen gerne aufnehmen möchte und, und so weiter. Und ich wäre, also sowas habe ich wirklich noch nie beobachtet. Ich wüsste nicht mal, was dann passiert. Ich wüsste nicht, wie zum Beispiel diese linken Gruppierungen und so dann damit umgehen, ob sie sagen so, ja, oh, wir finden es cool, dass ihr jetzt auch auf die Straße geht. Laufen sie mit oder laufen sie nicht mit? Oder haben sie dann schon ein Problem, dass wir nicht so radikale Forderungen haben, sondern nur auf das Thema aufmerksam machen und so. Aber wie dem auch sei, es würde erstmal dazu führen, dass nicht nur Linke auf der Straße sind, sondern auch Leute aus der Mitte und so weiter. Ja. Und das Thema dadurch in der breiten Gesellschaft debattiert wird. Und das ist ja wieder der Weg hin zu dieser Policy, dass es aufgenommen wird von Politikern, wenn nicht nur Linke auf die Straße gehen, sondern alle.
Ja.
So. Und diesen... Das verpassen meiner Meinung nach aber auch oft, wie gesagt, die Organisatoren solcher Veranstaltungen, dass sie probieren, auch wirklich die breite Masse der Gesellschaft irgendwie mitzunehmen.
Ja, also ich kann deinen Punkt mega verstehen. Ich sehe es tatsächlich so in der Hinsicht, also ich glaube dir, dass wenn du da mit gewissen Parteiflaggen hingehst, sozusagen, dass das nicht gern gesehen ist. Ich denke mir manchmal aber eigentlich, ist eigentlich voll schade, weil eigentlich selbst, ob es jetzt die Linke organisiert, ob es jetzt... ich glaube, einfach aus die AfD würde jetzt bei Migration keine Demo organisieren wollen, würde ich ihnen jetzt mal so vorwerfen. Aber sonst, meinetwegen, egal ob es jetzt SPD oder wer auch immer oder irgendeine NGO macht, eigentlich ist es ja vollkommen egal, weil wir wissen ja eigentlich, wir erreichen es nur, wenn wir es gemeinsam erreichen. Und da bin ich halt eher so der Meinung, da geht es halt um Menschenleben. Und ehrlich gesagt, ist es mir da egal, ob du liberal eingestellt bist oder links, weil meiner Meinung nach können beide Politik pro Menschenleben machen. Ja. Und da denke ich mir halt so, eigentlich müsste man halt auch in der Lage sein, irgendwie Parteidifferenzen oder andere Differenzen, zum Beispiel jetzt mal irgendwie das Thema Kapitalismus oder Steuern oder was, also wo man dann eigentlich diese riesigen Konfliktpunkte zu haben, wegzulegen und zu sagen, ey, aber wenn es nur eine Policy ist, in der sind wir uns vollkommen einig und dafür gehen wir jetzt gemeinsam raus.
Aber da muss ich auch wieder, also du hast gesagt, wenn es die Linke oder so tut, ne? Ja. Aber warte, da möchte ich kurz mich zu äußern. Aber wenn wir dann die Linke haben, und das sind meistens auch linke Gruppierungen oder die Teil von den Linken sind, die sowas organisieren, das sind die gleichen Leute, die zum Beispiel hier die Linksjugend oder so in Berlin, die sagt so, ja, dieser Bengt Rüstemeyer, der erst bei den Jusos war und jetzt bei der Linksjugend, die dann sagen so, ja, Liberale erschießen. Oder die jetzt am letzten Wochenende gesagt haben, wir wollen die komplette Polizei abschaffen. Wir wollen, dass die Polizei abgeschaffen wird. Dabei ist sie doch Teil der Lösung auch für diese Sachen, Migrationsfragen, die brauchen wir dafür. Wir brauchen einen guten, funktionierenden Sicherheitsapparat, um das auch alles zu gewährleisten.
Ja.
Und ehrlich gesagt habe ich dann manchmal, also was mich wirklich manchmal ein bisschen schockiert, ist halt auch einfach, wie die Parteien SPD und Grüne aus der Mitte, mit der Linken immer so krass liebäugeln, wo es halt solche Sachen, Aussagen und Programmatiken gibt, weil die müssten doch viel mehr probieren, dann nicht mit denen auf Demonstrationen zu gehen und diese zu organisieren, sondern dann mal auf die Unioner und ja. auf die Liberalen zu gehen und sagen so, hey, wollen wir nicht mal gemeinsam mhm. eine Demonstration organisieren, eine aus der Mitte der Gesellschaft heraus zu dem Thema Migration oder so und dann ja. probieren, sachlich mit diesem Thema umzugehen. Mhm. Und ne?
Also ich weiß voll, was du meinst. Ich würde sagen, gewisse Parteien auch aus dem Spektrum der Mitte haben halt schon, meine ich nicht die Liberalen, ja, die Union haben sich auch schon klar dazu geäußert, eben, dass sie nicht pro, unbedingt pro Einwanderung sind. Schon, in, also Einzelpersonen, ja, aber da ist jetzt ja auch nicht alle.
Ja, andererseits müssen wir auch gleichzeitig sagen, die Union sagt, ja, wir sind so ein bisschen nicht so Einwanderung. Mhm. Dann müssen wir aber sagen, die komplette Einwanderung ist eigentlich unter Union passiert, dann sogar noch unkontrolliert und was weiß ich nicht. Also
ja, eigentlich müssen die auf die Demo rennen, ne?
Ja. Also das ist ja auch übrigens das Lustige, wenn dann irgendwie die Union sich zum Koalitionsvertrag äußert und sagt so, jetzt wird Deutschland überrannt und so weiter, alles unkontrolliert. Unkontrolliert war es nur unter der Union.
Ja, das stimmt.
Die Ampel möchte jetzt was Geregeltes einführen.
Ja, ja? Und es wäre auch so wichtig für die Menschen, weil das ist ja auch das Unkontrollierte ist ja auch für die Menschen selbst nicht erstrebenswert. Also ja. die würden ja auch gerne, also ist ja auch so ein... dass dann jemand denkt, oh geil, die freuen sich, dann kommen die hier plötzlich jetzt doch an und es gibt keine Strukturen, es gibt nichts. Es ist ja, also es ist, natürlich sind die dann trotzdem froh, hier zu sein, aber es ist ja nicht so, als würden die sich wünschen, eher jetzt irgendwie unkontrolliert über irgendeine Grenze zu rennen, ja. als wirklich sichere Fluchtwege zu haben.
Ja.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, also sichere Fluchtwege und eben humane Asylpolitik sind wirklich so zwei Sachen, wo ich mir denke, bitte nächste Regierung.
Ja.
Das
ist halt auch so, es kann einfach eine Win-Win-Situation für alle sein. Parteien sein.
Ja.
Für die Bevölkerung, für die Politik, für die Gesellschaft,
ja.
für die Flüchten, für alle. So, und das kann man wirklich nicht verstehen.
Nee.
Ja. Paula, es war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
Fand ich auch.
Und ich hoffe, dass wir das bald wiederholen und vielleicht wird dadurch ja irgendwas Langfristiges entstehen, dass wir einen coolen Podcast zusammen haben.
Ja.
Aber ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir
und
auch.
Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Eben, oder hören danke uns beim schön nächsten Mal. Für die Einladung.
Danke fürs Zuhören an alle.